Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Insert Moin. Ich begrüße euch und ich bin so gut gelaunt, weil ich heute eine Gästin habe, die auch immer, also immer hervorragend gelaunt ist, oder? Kann es sein? Guten Morgen, Sarah.
Hallo. Ja, ich glaube, ich bin gut gelaunt. Ich glaube, das ist so mein Default-Modus, ja.
Aber, also ohne Witz, es ist ja schon ewig her, dass wir mal zusammen gepodcastet haben. Also das muss ja schon Jahre her sein. Aber auch so die letzten paar Mal auf der Gamescom und so, da warst du ja auch auf dem Blogger-Treffen und da hat man dein Lachen durchs ganze Lokal gehört, am anderen Ende des Tisches. Das ist tatsächlich, glaube ich, zumindest wenn ich dich sehe, dann bist du immer gut gelaunt und das finde ich eine sehr ansteckende, positive Eigenschaft.
Puh, das freut mich.
Aber ich habe auf Twitter auch gesehen, du hast ein neues Ponyhof-Buch. Erzähl doch mal kurz, was es damit auf sich hat.
Genau, oh, das ist aber sehr nett, dass du das erwähnst. Ja, ich habe ja diesen Webcomic, den ich irgendwie seit 2009 mache, Das Leben ist kein Ponyhof. Und da ist jetzt tatsächlich der dritte Band nach längerer Zeit erschienen, so dass jetzt endlich auch mal wieder neues, bisher ungedrucktes Material vorliegt. Und könnt ihr gerne irgendwie bei mir also auf der Webseite dem Banner folgen oder einfach über meinen Twitter-Handle. Ich glaube, da ist es auch so ein angehefteter Tweet. Und dann freue ich mich über alle Leute, die das lesen.
Die Webseite verlinken wir dann auf jeden Fall im Blogpost, dass man da auch dann hinfinden kann, weil du ja auch wöchentlich ist er, glaube ich, ne?
Genau, jetzt ist er wöchentlich.
Wöchentlich auch immer einen kleinen Comicstrip meistens sogar einem aktuellen Thema da abgibst und da ja auch uns mehr oder weniger auf Patreon gefolgt bist, also beziehungsweise nicht uns gefolgt bist, aber natürlich diese Plattform, die ja gerade für solche Formen der ich nenne sie mal Monetarisierung, obwohl das so ein leider böses Wort mittlerweile geworden ist, obwohl ich es tatsächlich gar nicht so schlimm finde, aber es hat immer so dieses mit einer Geld und so.
Ja, man denkt da irgendwie sofort an so SEO-Spezialisten oder irgendwelche trickreichen.
Ja, oder so Free-to-Play, so dieses, die Leute genau da erwischen, wo sie verwundbar sind und ihnen dann dort das Premium-Paket für 9,99 Euro verkaufen und sowas.
Genau, das erste Panel gibt's umsonst und den Rest, die Pointe gibt's dann auf Patreon. Das wäre schlecht.
Ja, aber gut, wir sind ja nicht hier, um über Ponyhof zu plaudern. Da wäre ich auch der völlig falsche Ansprechpartner, weil ich leider mich mit Comics und so überhaupt nicht auskenne. Mit Spielen kenne ich mich aber ein bisschen aus und du natürlich auch, weil du auch nebenher, wenn du nicht gerade Comics zeichnest, sehr aktiv auch dir Spiele anschaust. Und wir reden heute über Type Rider. Das ist ein Spiel, was, und jetzt kommt so ein Déjà-vu-Satz, weil ich habe irgendwie das Gefühl, den sage ich in diesem Podcast sehr oft, ein Spiel, was für den PC schon sehr lange erschienen ist, also es ist fast schon 3 Jahre alt.
Ach so, das war mir gar nicht bewusst, okay.
Das war mir auch nicht bewusst, das habe ich dann erst, als ich so ein bisschen recherchiert habe für diese Folge, gemerkt, für PS4 und Vita ist es nämlich ganz neu erst rausgekommen und dann war ich total überrascht, dass ich dann gesehen habe, hey, wieso ist das auf Steam so billig im Vergleich, und dann guckst du halt nach und dann siehst du so Steam-Release irgendwie so November 2013 und so, das ist ja schon da seit Ewigkeiten erschienen, frag mich nicht, warum das jetzt erst den Weg dann irgendwie auch auf die PlayStation-Plattformen gefunden hat und auch iOS und Android, dass wir das der Vollständigkeit halber auch noch gesagt haben, ist auch schon 2013 erschienen. Also ich kann dir nicht sagen, warum das jetzt irgendwie fast 3 Jahre gedauert hat, bis man es auf PlayStation gebracht hat, aber ich muss dann zu meiner Schande gestehen, ich habe es erst dort gesehen und habe es auf der Vita gespielt. Du hast es auf dem PC gespielt, ne?
Nee, ich habe es tatsächlich auf der PS4 gespielt, aber ich finde auch, Vita hört sich für meinen Geschmack und auch von allem, was ich von der Vita kenne, hört sich das auch perfekt an für die Vita.
Also der Vorteil ist, ich weiß nicht, hast du eine Vita?
Ja, zumindest theoretisch. Mein Freund hat eine.
Achso, okay. Also wenn der die dir mal ausleihen würde, dann könntest du es dort theoretisch auch per Crossplay spielen, weil es diese Funktion hat, dass wenn du es auf einer Plattform kaufst, kriegst du es dann für beide und so. Das ist nämlich ganz, ganz praktisch. Und der zweite interessante Aspekt zu diesem Spiel ist, es ist ein Spiel von Arte, diesem deutsch-französischen Kultur-TV-Sender, nenne ich jetzt mal. Also die haben es natürlich nicht entwickelt, sondern die sind da der Co-Publisher, glaube ich. Aber auch eher selten, dass mal so ein Fernsehsender und dann auch noch so ein Kulturfernsehsender in so ein Spiel einsteigt und das mitfinanziert und sich auch mit um das Publishing kümmert.
Tatsächlich, aber, wenn ich ganz kurz einhaken kann, tatsächlich fand ich das gar nicht so verwunderlich, weil ich von Arte auch, jetzt kommt es wieder auf Comics zu sprechen, aber ich kenne auch von denen so eine Art E-Paper oder E-Comics, die sie auch mitsponsoren, so eine komplette Seite mit Motion Comics, und die sind da ziemlich bewandert, was auch irgendwie die Förderung von so digitalen Inhalten angeht. Deswegen war ich gar nicht so verwundert, sondern habe mich einfach nur gefreut, dass die anscheinend da eben auch nicht nur Kultur unter etwas Altmodischem verstehen, sondern da irgendwie auch so vorwärts das Ganze bringen auch.
Jetzt sind da Comics natürlich ein anerkanntes Kulturgut, was quer durch alle Gesellschaftsschichten akzeptiert ist. Aber bei Games ist es natürlich immer noch so eine andere Sache. Aber das stimmt tatsächlich. Frankreich und Belgien ist ja comic-mäßig da wirklich meilenweit voraus. Also ich bin da auch immer so, in Deutschland ist das ja, wenn du da mal so einen Comicladen siehst, so, dann gehst du ja mal ganz interessiert rein. Und gerade in Frankreich und Belgien ist das ja, also da hast du überall riesige Comic-Abteilungen in den Buchläden, teilweise genauso groß wie die restlichen Bücher und sowas. Also
genau, das ist ein anderer Markt, und man merkt das auch vor allen Dingen, wenn man, also ich höre auch sofort wieder auf, über Comics zu reden, aber man merkt auch sofort, wenn man in die Läden reingeht, dass die Comics da nach Genre und nach Autoren sortiert sind. Und das ist etwas, was du bei Comicläden hier selten hast, oder bei Comic-Abteilungen. Da hast du halt zum Beispiel irgendwie bei solchen Läden wie Thalia oder sowas erstmal alle Comics auf einen Haufen, und dann findest du halt irgendwie auch so, weiß ich nicht, Erotik-Comics neben Fix und Foxy oder sowas. Und das ist das Positive, dass du halt wirklich merkst, okay, das Medium ist da, wird ganz normal behandelt wie jedes andere Medium auch. Und das würde ich mir halt wie immer wünschen für Deutschland, aber so anerkannt ist das hier leider noch nicht. Es wird besser.
Es wäre aber eigentlich mal fast ein Thema für einen Extracast, überlege ich gerade, so dieses Comic-Kultur und warum die Gründe in der Historie wo zu suchen sind, dass das in Deutschland immer noch nicht so akzeptiert ist, oder warum da jetzt auch Frankreich, weil ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, Frankreich ist jetzt komplett anders von der Kultur oder von der Gesellschaftsschicht oder irgendwie so, das ist manchmal so unverständlich, warum in manchen Ländern bestimmte Sachen einfach ganz anders funktionieren.
Aber da gibt's wirklich viele Überschneidungen auch zu Videospielen, dass so halt das, was Videospiele quasi jetzt oder in den letzten Jahren durchmachen, das hat Comics alles schon durchgespielt. Also es gab in Deutschland ja auch Comic-Verbrennungen regelrecht, und dieselben Sachen, die du hörst jetzt über diese, also Killerspiel-Debatte, exakt dieselben Punkte hast du in den 60ern, 70ern, vielleicht sogar noch später über Comics gehört. Und sowas stirbt leider auch nie komplett aus, aber irgendwann gewinnt man halt dann doch die Oberhand dadurch, dass es halt ein Konsumgut geworden ist, was einfach, Leute, was halt ein Publikum hat.
Und wahrscheinlich haben sich die Comic-Fans und Autoren gedacht, puh, zum Glück gibt's jetzt diese Spiele. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dann sind erstmal diese Spiele da im Fokus und nicht mehr unsere Comics.
Deswegen tatsächlich habe ich das genau auch schon mal als Gag gehört, so, jetzt sind endlich mal die Videospiele dran.
Glück haben sie einen anderen Sündenbock gefunden, ja. Aber gut, dass wir jetzt mal vorsichtig wieder langsam zurückkommen auf das eigentliche Thema dieses Cars, nämlich Typewriter. Jetzt versuche ich, wie ich den Übergang hinbekomme. Und zwar, das ist ein Spiel, in dem man etwas über Schriftarten lernt. Und das ist ja dann doch gar nicht so weit von Comics weg, weil im Grunde, wenn es keine Schriftarten und keinen Buchdruck gäbe und wenn es diese ganzen Fortschritte dazu nicht gegeben hätte, dann gäbe es ja auch heute keine Comics, würde ich jetzt mal sagen, ne?
Ja, also ich finde es tatsächlich auch sehr wichtig, dass das Schriftbild der Comics ist ja durchaus auch etwas, wo ganze Berufe darauf zurückgehen. Also es gibt den Beruf des Letterers beim Comic, und das ist derjenige, der sich wirklich nur über die um die Schriftsetzung kümmert. Und also das wurde früher sogar noch per Hand gemacht. Einige Spezialisten, richtig gute Leute, machen das auch immer noch per Hand. Also ganzes Comicbuch per Handlettern ist auf jeden Fall wäre für mich der Tod. Aber Typografie spielt eine Rolle, weil es ja schon auch irgendwie zu dem Bild oder zu der Zeichnung passen muss. Und ich glaube, so das große Fazit, was man auch aus Typewriter schließen kann, ist, dass irgendwie Schrift auch immer etwas mit dem Zeitgeist zu tun hat. Und dass das halt eben auch eine Art von Philosophie übermittelt. Und bei Comics ist es halt eben so, es muss zu den Zeichnungen passen. Also du siehst halt irgendwie so alte Asterix-Comics, die früher in Deutschland erschienen sind, und die sind alle mit so einer Schreibmaschinenschrift gelettert. Und das sieht ganz furchtbar aus und undynamisch. Und das ist halt dann etwas, was sich erst dann geändert hat, als Leute eben auch per Computer bestimmte Fonts nachempfinden konnten.
Ich habe durch das Typewriter tatsächlich, wie du gesagt hast, dieses Typografie, ich wusste schon ungefähr, was das ist, aber mir war gar nicht so bewusst, dass das eigentlich im Grunde eine Wissenschaft ist. Also, dass Schriften damals für Könige entwickelt wurden. Also, dass der König hingegangen ist und gesagt hat, ja, hier, keine Ahnung, ich bin hier der König von Frankreich, und es kann nicht sein, dass wir eine Schriftart verwenden, die in Deutschland erfunden wurde. Die Franzosen brauchen jetzt aufgrund ihres Nationalstolzes auch eine eigene Schriftart. Und dann hat er einen Auftrag rausgegeben und da wurde eine Schrift entwickelt. Also, das klingt natürlich jetzt irgendwie ein bisschen witzig, aber das war wirklich so. Und deswegen, wie gesagt, ich habe in dem Typewriter total viel über Schrift, Historie, so, wo kommt denn die Schrift überhaupt her? Die fangen da wirklich dann an mit den alten Hieroglyphen und was es da alles vorher noch gab. Aber auch dann so der Buchdruck und Entwicklung von Schriftarten. Und man denkt halt heutzutage immer so, naja, Schriftarten sind halt das, was ich so in meinem Textverarbeitungsprogramm in diesem Dropdown-Menü auswähle. Und wenn ich da dann den Text markiere und dann Schriftart einstelle, dann schaut's halt irgendwie anders aus. Und so. Das,
genau.
Aber im Grunde, was das eigentlich auch für eine Wissenschaft für sich ist, Schriftarten zu entwickeln und wie viel da dahinter steckt. Und das Spiel führt dich im Prinzip von der kompletten Anfangsgeschichte bis zu dem modernen Desktop-Publishing, dass man halt sagt, okay, heutzutage wird natürlich nichts mehr irgendwie in Lettern gesetzt, so wie du das jetzt auch erklärt hast, so in Comics, es sei denn vielleicht nur noch, wenn es ganz spezielle weiß ich nicht, Comic-Manufaktur oder sowas, falls es das gibt, die das halt wirklich dann auch in Handarbeit machen.
Also es gibt sowas noch, und viele sprechen dem halt auch eine größere künstlerische Wertigkeit nach. Also wenn du per Hand immer noch Schriften gestaltest, dann hat das meistens etwas mit, glaube ich, naja, künstlerischem Anspruch zu tun. Aber praktisch ist es nicht.
Aber ist aber wahrscheinlich genauso, wie ich kann mir natürlich auch das teure gebundene Buch kaufen, da merke ich dann, da sind die Seiten dicker, da ist das Schriftbild ein Tick klarer, da ist eine klarer, besser lesbare Schrift oft verwendet. Es gibt keine so Druckrudimente oder sowas, weil manchmal sieht man halt doch, oh, da hat es nicht so ganz hingehauen, wenn ich mir halt das billige Taschenbuch kaufe, wo ich halt sag, da geht's jetzt eher auf den Preis, also sprich, den Preis so niedrig wie möglich zu halten. Und da ist mir auch klar, dass wenn ich das Taschenbuch dann durchgelesen habe, dann ist es danach zerfleddert und dann kann ich es im Prinzip wegschmeißen. Also es ist, also um Gottes Willen, keine Bücher wegschmeißen oder so, aber so von der Logik her, ein hochwertiges, vielleicht auch von wirklich Experten gesetztes und im Schriftbild aufgelegtes Buch ist natürlich dann auch ein Tick teurer und hat dann aber auch mehr so Sammlerwert. Also so stelle ich mir das im Vergleich jetzt dann ein bisschen so vor, dass es dann sicherlich bei Comics halt auch so ist, dass du halt sagst, ja, du kannst halt den billigen Comic in Anführungsstrichen kaufen, den du halt so einmal durchliest, oder du kannst dir halt wirklich den hochwertigen, der dann richtig teuer ist und sowas, wo du sagst, aber das ist halt so ein Sammlerstück.
Ja, also das Ding ist tatsächlich, dass du jetzt bei der Art Comics, die ja irgendwie dann auch in serielle Produktionen gehen und halt eine Auflage, weiß ich nicht, von mehreren tausend Stück vielleicht haben, dass das halt ein Konsumgut ist. Und es ist einfach so, dass dieser Beruf des Letterers inzwischen ausgelagert wird. Also ich hatte Freunde, ich habe immer noch Freunde, die Lettering machen und die das auch sehr gut gemacht haben. Und es fing dann halt an, dass die Preise dafür immer weiter nach unten gingen. Und inzwischen machen das Leute in Malaysia oder in Indien. Also es ist tatsächlich in Verlage sortieren das aus in Billiglohnländer, und damit kann man nicht mehr mithalten. Und wenn es dann halt einen Verlag gibt, der sagt, okay, dieses Buch hier, das sind meistens, naja, nee, ich kann nicht sagen, ob es kleine Verlage sind, aber ein Buch, der ein Verlag, der halt sagt, dieses Buch ist es uns wert, der beauftragt vielleicht immer noch einen Handletterer. Aber das ist halt tierisch teuer und das will, naja, kaum einer mehr bezahlen. Ja. Das ist halt ein bisschen dann so aussterbend.
Das ist halt natürlich das Problem, dass halt mittlerweile, wenn alles digitalisiert ist, kannst du halt den Auftrag auch nach Malaysia vergeben, weil du schickst es halt per E-Mail dann das Rohskript dahin und dann baut der das halt auf und schickt halt dann das entsprechende File so zurück, dass es dann halt, also stell ich es mir jetzt mal
ja, genau.
Nö, vor, ist aber das File, was dann im Endeffekt halt in den Offset-Drucker eingelesen wird oder sowas und der feuert dann halt das raus und so.
Genau, und es gibt halt noch so einen Zwischenweg, den viele Zeichner oder Künstler halt für sich genommen haben und das ist nämlich, dass du deinen eigenen Font kreierst und so ist es zum Beispiel, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, aber ich glaube, es gibt inzwischen auch einen Font, der für Asterix-Comics benutzt wird, der von dem Zeichner von Uda So selber erstellt wurde und dann wurden halt irgendwie, also du kannst es halt so machen, dass du zum Beispiel 3 verschiedene A's erstellt hast und dann setzt das Programm das halt so nach Zufallseffekt, sodass ein bisschen Varianz reinkommt und so machen das dann halt auch viele, dass sie halt sagen, okay, für jetzt verschiedene Sprachen, für Übersetzungen oder sowas benutzen wir hier diesen Uderzo Asterix Zeichner Font und der kommt dann halt irgendwie weltweit in die Ausgaben und das spart dann halt auch wieder jemanden, der es von Hand lettert.
Ich vermute mal diese, wenn die sowas rufen oder sowas, das kennt man ja auch bei Asterix damit, genau, zum Teutates oder beim Teutates genau. Oder sowas und das ist dann in so ganz großer Schriftart, die dann auch so dick gemalt ist. Ich vermute, das wird tatsächlich noch von Hand dann reingemalt, oder? Weil da ist wahrscheinlich dann noch keine Schriftart in der Form so vorhanden.
Unterschiedlich. Also es gibt Leute, die das tatsächlich noch so machen und es sieht meistens auch wirklich cooler aus, aber du kannst auch Display-Lettering Schriften benutzen, also Display-Fonts, die sind dann genau für diese Soundeffekte zuständig quasi und die sind da halt extrem fett, also die könntest du nie in eine Sprechblase setzen, weil das irgendwie nie vom Platz her hinkommen würde und viele machen das dann halt so und verfremden das dann halt in Photoshop. Das ist dann tatsächlich noch so ein bisschen friemeliger, das irgendwie anzupassen.
Okay. Gut, aber man merkt schon, man kann Podcasts drüber füllen, sich nur über Schriftarten zu unterhalten. Deswegen kann man das auch mit Spielen machen. Vielleicht sollten wir aber doch nochmal kurz erklären, was es überhaupt für eine Art von Spiel ist, dass wir zumindest das noch abgehakt haben. Man steuert, und das fand ich sehr witzig, einen Doppelpunkt. Also man spielt wirklich 2 Punkte, die so nicht in einem festen Abstand immer, sondern die können auch so ein bisschen auseinandergehen, aber im Grunde bleiben die schon automatisch zusammen. Und dann muss man mit denen durch die Level fliegen und man kann dann springen mit X und kann sich auch in der Luft drehen mit den Schultertasten auf der Vita. Ich denke, auf der PS4 werden es auch die Schultertasten sein.
Genau, da ist L1 oder so, R1 oder sowas. Mhm. Genau.
Genau. Und dann muss man aber dazu sagen, die Plattformer-Passagen, die man da durchspielen muss, sind nicht allzu schwer. Also hinten raus wird es ein bisschen kniffliger, aber am Anfang hat man da eigentlich wenig Probleme durchzukommen und man hat auch eigentlich kein Zeitlimit oder irgendwas, was einem Schwierigkeiten bereiten würde. Und darauf kommt es aber auch gar nicht an. Darauf geht's in dem Spiel oder darum geht's in dem Spiel überhaupt gar nicht.
Ich glaube auch nicht.
Es geht tatsächlich darum, das sind dann immer so Anführungsstrichle. Nee, nicht Anführungsstriche, wie heißen die so?
Umlaute. Sind das Umlaut Brothers?
nee, hier, wie heißen sie denn? Die
Semikolons?
So Sternchen, jetzt, das habe ich.
Ach so. Ja, okay. Ich glaube, das ist einfach nur Sternchen, oder?
Genau, ich habe nur gerade das Wort nicht richtig gefunden.
Asterisk. Ach, da hast du es wieder. Da wären wir bei Asterix.
Aber Asterisk ist doch auch irgendwie, also das ist doch wie so ein Wortspiel bei Asterix, aber da geht es doch dann um den Apostrophen. Ist das nicht der, weil der Asterix hat doch auch so einen Apostrophen drauf, aber
ja,
das stimmt. Aber erzähle ich auch völlig einen Blödsinn.
Nee, du hast recht, aber ich kann leider nichts Schlaues mehr dazu sagen. Es fällt mir gerade nicht mehr auf. Aber es heißt auf jeden Fall, glaube ich, Stern auf Griechisch.
Genau. Auf jeden Fall, man muss diese Sterne in den Leveln einsammeln, die sind aber im Regelfall an Punkten, die man recht leicht erreicht. Und dann, wenn man einen Stern eingesammelt hat, das ist dann tatsächlich tatsächlich wie in so einem Text halt, wo du auch dann, wenn du einen Stern hast, weißt du, okay, da muss ich unten bei der Fußnote gucken, da stehen dann weitere Informationen dazu. Und so ist es auch in Typewriter. Man schaut dann mehr oder weniger nicht in der Fußnote, sondern man geht halt in so ein kleines Untermenü und dort ist ein Buch, was man so umschlagen kann. Und dann findet man weitere Erklärungstexte zu dem Thema so. Und das führt einen da sehr schön durch die Geschichte der ja, also es, wie gesagt, fängt bei Schriftarten an, dann geht's über Buchdruck und wie die Mönche damals die Bibel und wie dann irgendwie Gutenberg die beweglichen Lettern erfunden hat und so weiter und so fort. Und das ist alles in der Form recht nüchtern gehalten, muss man sagen, weil es halt einfach im Prinzip jedes Mal, wenn du so einen Stern einsammelst, kriegst du halt einen Textkasten freigeschaltet, den du es dann lesen kannst. Aber fand's trotzdem interessant, weil ich mag halt so Spiele, wo man was lernt.
Ja, das stimmt. Also ich habe ja es dir ja auch geschrieben, dass ich fand, dass es halt schon wirklich ein Lernspiel ist und das soll halt gar nicht abwertend sein. Ich habe nur halt immer das ironische Problem, dass ich am Bildschirm lesen nicht so angenehm finde. Das heißt, als Webcomic-Zeichnerin natürlich sehr günstig, aber das heißt, dass ich dann nach einer bestimmten Dosis so das Limit erreicht habe, wo ich irgendwie gerne noch am Bildschirm lese. Aber ich muss dazu sagen, es ist wirklich nicht, also die Portionen sind gut eingeteilt. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Wall of Text, die man da irgendwie serviert bekommt. Und ich glaube, es sind pro Level immer höchstens 6 Stück, also 6 mal eine Seite, wo dann halt ein Punkt erklärt wird. Und das fand ich halt auch sehr spannend. Also es ging halt dann wirklich dann über die Technologien, also sowas wie Druckerpresse, bis hin eben zu zeitgeschichtlichen Begebenheiten. Also zum Beispiel so Sachen, wo man auch nicht dran denkt, dass mit der Einführung vom Film, also vom Kino, ja auch zuerst mal beim Stummfilm diese Schrifttafeln eingeführt wurden. Und das auch eine Rolle spielte, welche Schrift man dort benutzt und was man zum Beispiel auch gut lesen kann und was gut zu dem Film passt. Und das sind alles so Kleinigkeiten. Ich fand, das hat sich gut abgewechselt, dass man sowas Kulturhistorisches und was Technisches gelernt hat.
Ich fand das mit dieser Jugendstil-Schriftart total cool. Also, dass das halt wirklich auch Kunst irgendwie Schriftarten beeinflusst hat. Also es gab ja dann halt den Bauhausstil, der halt so ganz klare Formen, ganz einfache und simple, also im Prinzip die Kunst als Reduktion, wenn man so möchte. Und dann gab es auch eine entsprechende Hinwendung zu einfachen Schriftarten ohne Schnörkel und sowas. Und im Jugendstil, Entschuldigung, da war es halt dann tatsächlich so, dass dann halt, also wenn man so Jugendstil-Vasen oder Lampen oder sowas, da ist ja auch alles verschnörkelt und mit kleinen, nochmal hier eine Welle und da nochmal irgendwie unten eine kleine Schleife.
Alles
und
sehr so. Ästhetisch.
Genau. Dekorativ. Und deswegen gibt's halt da auch dann andere Schriften, die dann zu dieser Kunstform passen. Und das fand ich halt total interessant, dieses, wie sich halt Kunst und Typografie als Wissenschaft und Kunstform und Ausdrucksform, das ja im Prinzip Schrift auch eine Form des Ausdrucks ist, sich da gegenseitig beeinflusst und befruchtet haben.
Genau, also das sind halt auch so Aspekte, die ich immer wieder super spannend finde. Also ich hatte früher sogar mal mit dem Gedanken gespielt, Kunstgeschichte zu studieren, aber wahrscheinlich wäre ich da wirklich falsch gewesen. Aber zum Beispiel weiß ich noch aus dieser Zeit, dass, ich glaube, das wurde nicht im Spiel erwähnt, aber es gibt ja auch diese gotische Schriftart, die auch relativ zu Anfang besprochen wurde, also jetzt Mittelalter. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall noch vor Renaissance, glaube ich. Und du hast es ja zum Beispiel als Merkmal der gotischen Schriftarten oder auch des gotischen Architekturstils, dass alles irgendwie so nach oben ragt und dass es relativ viele Spitzen und Dreiecke gibt, was tatsächlich damit zusammenhängt, dass man dachte, man könne Gott so näher kommen und man würde irgendwie näher zum Himmel kommen. Beziehungsweise das so als Ausdruck, den man da irgendwie philosophisch loswerden möchte. Und sowas finde ich halt immer spannend, wenn du halt sowas entdeckst, wo du denkst, okay, ich habe das immer für Zufall gehalten oder ich habe nicht darüber nachgedacht, aber tatsächlich spiegelt sich der Zeitgeist ja immer in der Kunst irgendwie wieder. Und ja, bei Typografie ist das halt etwas, was man vielleicht so beiläufig mitnimmt, Aber du würdest ja bestimmte Schriften auch immer wieder bestimmten Zeiten zu oder bestimmten Philosophien zuordnen, so wie mir jedenfalls immer die Nackenhaare hochstehen, wenn ich irgendwie so was ist das, gotische Schriftarten bei irgendwelchen Reichskriegsflaggen sehe oder sowas.
Hey, so ein, ja, ich weiß, was du meinst, diese altdeutsche Schrift und sowas.
Genau.
Und, aber du hast tatsächlich recht, da spielt auch dieses Gotische mit rein, so diese lang gezogenen Buchstaben und sowas und weit nach oben hochgezogen und so und geht in die ähnliche Richtung, ja.
Ja, irgendwie. Irgendwas hat man sich halt dabei gedacht, ist dann wahrscheinlich mal das Fazit.
Ja klar, aber dass man allein durch eine Form der Schrift schon auch irgendwie den Ausdruck dann irgendwie findet. Und das ist ja genau das, dass du halt sagst, hey, wenn ich so eine altdeutsche gotische Schrift sehe, dann finde ich das schon irgendwie, ist das allein die Wahl der Schriftart, ist schon eine Aussage, selbst wenn genau, da gar nichts irgendwie dahinter steht oder sowas. Ne?
Genau, und, das vermittelt dann dir vielleicht unbewusst doch etwas, sodass du denkst, oh, das strahlt irgendwie was Ehrfürchtiges aus. Also das ist jetzt keine, eine gotische Schriftart ist jetzt zum Beispiel was, was du nicht gerne in einem Krimi-Buch lesen würdest, weil dann würdest du wahrscheinlich wahnsinnig werden.
Kennst du dieses Plakat von dem Metal Festival, mit dem, wo alle Bands diese ganz klassischen Metal-Bandnamen haben, mit dieser klassischen Metal-Schrift, nenne ich sie jetzt mal, nee. Und alle auch so in grau und dunklen Farben und sowas, und dann ist halt so eine Band, die halt voll raussticht, die halt so, die hat halt wirklich dann auch so eine, ich glaube, das ist fast so eine gar eine Comic Sans Schrift mit so Funky Clown Massacre oder sowas, aber halt so in so fünf verschiedenen bunten Farben, und das sticht halt total raus aus diesem Cover. Und
das ist der wahre Rock'n'Roll.
Ja, aber es zeigt halt auch wieder, dass du halt mit einer Metal Band, da verbindest du halt eine gewisse Form der Schreibweise für ihren Namen und wie das aussieht, und ich meine, jeder kennt die nach außen gezogenen mit den Pfeil oder Widerhaken, was es unten ist oder sowas von Metallica oder so. Und wenn jetzt Metallica auf einmal in Comic Sans dastehen würde, würdest du da erstmal drüber lachen, weil es halt einfach so, hä, das ist doch, so schreibt man doch einen Bandnamen von einer Metalband, würde man doch
genau,
nicht so schreiben.
Genau, also die Schrift hat halt immer wieder auch Charakter, und genau das ist es halt auch, was du so beim Comic Logo-Design oder halt auch beim Schriftdesign immer beachten musst. Also es kann tatsächlich ein schlechter Letterer oder Designer, der dein Produkt nicht kennt oder missversteht, tatsächlich auch vieles kaputt machen. Und das sind all diese Sachen, die du vielleicht beiläufig wahrnimmst, die dich aber irgendwie beeinflussen. Und ja, das ist schon spannend. Also da habe ich zumindest, glaube ich, was. Ja, doch. Ich habe irgendwie, glaube ich, in allen Bereichen da was gelernt bei Typewriter. Ich fand es halt tatsächlich ein bisschen spannender, als es so in die Moderne kam. Das macht mir persönlich irgendwie mehr Spaß.
Ja, das stimmt. Und ich fand auch die, wie gesagt, also wegen dem Spielerischen braucht man es nicht spielen. Also das ist, erinnert mich jetzt auch tatsächlich an dieses Never Alone. Ich weiß nicht, hast du das mal gespielt?
Nee, ich hab's gehört. Vielleicht okay. Bei euch in einem Podcast.
Ja, das kann sogar sein. Wir haben das auf jeden Fall besprochen. Da ist auch das Spielerische jetzt nicht der Rede wert. Aber man lernt halt was über die Inuit und über denen ihre Sichtweise auf die Welt und was bei denen so für Geschichten erzählt werden und wie die so im Einklang mit der Natur leben und wie die modernen Inuit leben und so. Und auch spielerisch geschenkt ist ein sehr simpler Plattformer, aber allein die Tatsache, dass man immer wieder zwischendrin irgendwas lernt, und das hat mir da sehr gut gefallen, und es hat mir jetzt auch wieder hier gut gefallen, den Typewriter, dass ich irgendwie sage, allein die Tatsache, dass wir uns jetzt darüber unterhalten können, über Schriftarten und irgendwie so Sachen, über die wir uns vielleicht sonst oder über die wir uns sehr wahrscheinlich nicht unterhalten hätten. Aber dieses Spiel hat uns dazu angeregt, auch mal über so Schriftarten nachzudenken und so. Und
das genau, ist ja also ich meine,
das größte Kompliment, was man dem Spiel machen kann, dass man genau was mitgenommen hat. Ne?
Also das kann man ja auch, also ich kann jetzt auch wieder so gewaltsam eine Brücke zu Comics machen, natürlich. weil mir bleibt ja nichts anderes übrig. Nee, tatsächlich ist es so, jeder von uns lernt ja irgendwie anders. Und ich habe auch immer eher visuell gelernt. Und es gibt ja auch ein paar Lerncomics. Also es gibt irgendwie Comics, die sich mit der Geschichte der Welt befassen. Es gibt sogar Trickfilme wie, natürlich gibt es edukative Trickfilme, sowas wie Es war einmal das Leben oder so. Und super. Es gibt irgendwie lustige, ja genau, also fand ich sehr, sehr spannend, mir vorzustellen, dass irgendwie kleine rote Männchen Blutkörper sind, die Sauerstoff transportieren durch meinen Körper.
Und die Weißen, die dann als Polizei kommen.
Genau. Das war immer, das habe ich mir gemerkt. Und genau das war es halt eben auch. Also auch lustige Taschenbücher haben auch oft irgendwie so Literaturadaptionen mit Donald und Mickey Maus gemacht. Und den Scheiß konnte ich mir merken. Also das war halt so, wenn es trocken vor mir stand, im Geschichtsbuch, dann hat es mir einfach, also dann konnte ich mich nicht so darauf konzentrieren. Und bei Typewriter hast du halt wirklich so das Gefühl auch, also es gibt sicherlich auch noch, wie du schon meintest, Never Alone, andere Spiele, aber das nutzt halt Videospiel ganz raffiniert, dass du wirklich dann anfängst, bildlich damit irgendwie Sachen zu assoziieren. Also es hat ja auch jeder Level, ist ja halt auch gestaltet wie das dementsprechende Kapitel und dir fliegen da irgendwie Semikolons um die Ohren oder du springst halt auf Buchstaben herum oder auf Druckerpressen und ich glaube, durch diese vielfältigen Sinneseindrücke und dass du dann eben halt auch darauf reagieren musst interaktiv, da kannst du halt wirklich dann eine neue oder eine andere Methode des Lernens dadurch gestalten. Also wenn man irgendwie ein Typografie- oder Designstudent ist, der irgendwie dieses Kapitel besonders langweilig findet, dass der Typografie, dann würde ich halt auch sagen, nehmt diesen Trick und besorgt euch das Spiel und versucht mal, ob es euch damit irgendwie besser geht, das zu merken.
Also ob man jetzt die Typografieprüfung an der Uni damit besteht, wenn man das Spiel gespielt hat, soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber für Leute, die da irgendwie sonst keinen Einblick haben oder sich noch nie damit beschäftigt haben, ist es tatsächlich sehr empfehlenswert, weil man da viel lernt und ich auch selber viel gelernt habe, auch über so Bücher und Schriftarten und so. Also ich glaub, Manu würde es wahrscheinlich als Horrorspiel bezeichnen, weil es da um Bücher und Schriftarten und Literatur geht und so, aber für Leute, die Literatur und so ein bisschen positiver aufgeschlossen sind, ist das ein ganz harmloses Jump and Run mit Lerneffekten. Und ich finde, Lernspiel klingt immer so dröge und öde und so, aber ja, ich finde, das Spiel zeigt, dass es das gar nicht sein muss.
Nee, und also es gab wirklich dann immer so Varianzen, fand ich. Wirklich, das hat mir gefallen, dass du halt wirklich nicht nur was über verschiedene Druckerpressen lernst, sondern dann auch so beiläufig Sachen wie auch, gab da, glaube ich, einen Punkt zu Penguin Books, dieses berühmte Taschenbuchformat aus England, dass die zum Beispiel auch nur eine bestimmte Schriftart verwenden. Und das
auch seit 1800 irgendwas unverändert und so. Ja, also.
Genau, das sind so lustige kleine Sachen. Und es geht ja dann auch wirklich in dem Bereich, mit dem wir viel zu tun haben, halt eben in den Pixelbereich. Und das Level habe ich jetzt nicht mehr gespielt, aber hast du das gespielt, das Comic Sans Level?
Das ist am Ende, nach dem Abspann, gibt es tatsächlich nochmal ein Easter Egg Level. Und das ist, also natürlich, weil du kannst ein Spiel über Schriftarten, was in die Moderne reicht, kannst du nicht machen, ohne irgendeinen Kommentar zum Thema Comic Sans da von dir zu geben. Und das ist wirklich klar. Sensationell. Also das greift dann halt diese ganzen Internet-Memes auf. So, du wirst dann von so einer Katze, die so Laseraugen verschießt, so Laserstrahlen aus den Augen verschießt, wirst du verfolgt und so Burger fliegen rum und sowas. Also es greift halt sehr viel von diesem Internet-Meme auf und so. Und was ich da total interessant fand, auch die Erklärung, wo kommt Comic Sans her? Ja, also dass das damals für Windows entwickelt wurde, das wusste ich auch nicht.
Also genau, und zwar von, also quasi aber Melinda Gates hat es quasi verursacht, weil die zuständig war für diese ganzen Hilfsassistenten in Microsoft Office. Also Karl Klammer, oh Gott, hab ihn selig. Da gab es ja noch irgendwie einen Zauberer.
Karl Klammer, heißt das?
Ja, ich weiß das, weil ich einen Comic für Microsoft mal dazu gemacht habe. Und da habe ich tatsächlich mir Background-Wissen zu Karl Klammer angeschaut. Das geht nie wieder weg aus meinem Kopf. Und es gab auch noch andere. Es gab irgendwie so einen Zauberer, einen Hund. Ja, und ich weiß nicht. Auf jeden Fall
den Zauberer, den World Wizard. Hieß der nicht sogar World Wizard oder irgendwie so?
Ah, bestimmt. Ja, das würde passen.
Ja.
Genau, und die hatten auf jeden Fall Sprechblasen und die haben sie zuerst gefüllt mit so einer, ich glaube, Times New Roman, ich weiß nicht, auf jeden Fall so einer sehr, sehr nüchternen Schreibmaschinenschrift. Und dann hat der Designer gesagt, nee, das geht nicht. Es braucht eine Schrift, die irgendwie eher zu dem, zu diesen Figuren passt, zu den Sprechblasen. Ja, und dann kam das Übel über uns. Dann kam Comic Sans.
Und was ich da auch zum Beispiel ganz interessant fand, woher der Name kommt. Also man müsste es, glaube ich, tatsächlich auch Comic Sans aussprechen, weil es eigentlich vom Französischen Sans, also Sans geschrieben, ohne, ja, für ohne kommt. Und das kommt daher, dass Schriftarten eingeteilt werden nach Serifen, also mit oder ohne Serifen. Vielleicht zur Erklärung, was Serifen sind, das weiß ich jetzt auch nach diesem Spiel. Das sind die kleinen Striche am Rand der Buchstaben. Also sprich, wenn man sich mal so vorstellen kann, also Times New Roman, wenn man die so im Kopf hat, das ist eine Schrift, die mit Serifen ist. Und Arial zum Beispiel, also um mal so die zwei bekanntesten, weil ich glaube, Times New Roman und Arial sind wahrscheinlich so die bekanntesten geläufigsten
Schriftarten. Genau, die stehen sich genau entgegen.
Genau. Und wenn man sich bei Times New Roman das T vorstellt, das hat sowohl unten einen Querstrich, als auch an der Seite oben bei dem T hat es so zwei Querstriche, die nach unten führen. Und das sind Serifen. Und wenn dann eine Schrift, also wie Arial, einfach keine dieser Querstriche am Ende der jeweiligen Zeichenbalken hat, dann sagt man, die sind ohne Serifen, also sans Serif, so ungefähr, weil auch gerade sehr viel in Frankreich halt mit so Schriftarten und Typografie und sowas entstanden ist und geforscht wurde und entwickelt wurde. Und daher kommt dann eben dieses Comic, so soll die Schrift halt heißen, aber dann sans, mehr oder weniger, weil es eine Schriftart ist, die ohne Serifen auskommt. Und
genau, das sieht man auch noch bei anderen Schriftarten. Ist das, ich weiß nicht, ob es, glaube ich, auch Schriftarten gibt, die mal mit Serifen und keine Serifen haben. Also Jill Sans gibt es ja zum Beispiel auch. Das war diese Schrift, die man bei Penguin Books benutzt hat. Und sowas wie Arial oder Helvetica und sowas, das sind halt eher modernere Schriften und das bringt immer irgendwie so einen modernen Touch mit sich, während diese Serifenschriften, die haben was Klassisches. Mhm.
Also ich ist witzigerweise, ich habe gerade hier mein Dings, mein Schreibprogramm auf dem Mac und da siehst du halt es wirklich. Wenn du so durchschaust, dann, wie gesagt, es gibt Comic Sans und dann gibt's aber irgendwie hier Guild Sans, was du auch schon gesagt hast. Helvetica steht ja auch im Buch drin, weil es halt aus der Schweiz kommt, dort entwickelt wurde.
Ja, das Level fand ich auch schön dazu.
Dann gibt's halt, stimmt, das war so mit dem Schnee.
Sorry.
Ne? Ja. PT Serif gibt's auch. Also es heißt eine Schriftart, wo auch wieder dieses Serifen drin vorkommt. Und daran erkennst du schon, dass oft halt in dem Namen schon drin steht. Microsoft Sans Serif gibt's auch als Schriftart hier. Selbst auf dem Mac gibt's eine Schriftart, die Microsoft Sans Serif heißt.
Und infiltriert.
Ja, ja. Und das ist schon. Also allein daran sieht man schon, wie viel man da irgendwie drüber reden kann und wie viel da auch drin steckt. Und ich fand, wie gesagt, dieses Easter Egg Level, was dann am Ende nochmal kommt mit dem Comic Sans, das hat dann ganz nah nochmal die Spitze aufgesetzt.
Ja, tatsächlich. Also ich fand es schön, die Level sind immer fantasievoller geworden und am Anfang, da kam es mir halt noch ein bisschen trockener vor und am Ende fand ich, war da doch mehr Varianz, also ich bin doch froh, dann irgendwie noch einiges weitergespielt zu haben. Also man hat zum Beispiel bei diesem, ich glaube bei den 60ern, 70ern gerät man irgendwann in ein Level, wo alles so ein bisschen LSD-mäßig ist. Ja, und
das ist so ein Drogentrip-Level, da ist dann teilweise auch die Steuerung umgedreht oder sowas. Du musst dann irgendwie mitdenken, dass, okay, wenn ich nach rechts will, muss ich den Stick nach links drücken, wenn ich nach oben will, muss ich den Stick nach unten drücken und so. Und dann musst du halt immer um die Ecke denken und alles ist so Flower Power und psychedelische Formen und so. Und also ich finde, sie haben da echt auch sich dann am Anfang, gut, vielleicht war ich auch deswegen so überrascht, als du mir geschrieben hast, so, das ist ja spielerisch schon ganz schön langweilig. Und dann war ich so, da kommt doch irgendwie, also da wusste ich aber noch nicht, wie weit du bist. Und deswegen war ich dann halt überrascht, weil ich war zu dem Zeitpunkt dann schon bei diesen Leveln und wo ich dann, Schweiz mit Schnee und dann muss man da ein bisschen mehr so
schlittern. Ja, genau, und das war halt wirklich, das war wirklich dann auch nochmal sehr, sehr fantasievoll, wo man gemerkt hat, so, okay, sie haben mitgedacht. Und tatsächlich war ich irgendwie, als wir zuerst geschrieben haben, bei Gutenberg und so. Und ja, vielleicht war da einfach in diesem Jahrhundert noch nicht so viel zu lachen.
Ja, das kann sein. Also wie gesagt, dann würdest du mir aber zustimmen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, selbst wenn man sich vielleicht am Anfang durch diesen etwas trockenen Teil dann da durchbeißen muss.
Doch, ja, und es dauert ja auch wirklich nicht lange. Also das, das Spiel kann man, glaube ich, an einem Tag durchspielen. Also es sind auch die Level, finde ich, auch nicht besonders lang, ja, was ich eigentlich angenehm finde.
5-6 Stunden, so würde ich jetzt mal schätzen, ne? Also.
Ja, genau. Also das finde ich auch wirklich eine gute Mischung. Ich glaube, es gibt aber sogar noch so eine Speedrun-Funktion oder irgendwie so eine Option auf nur Speedruns. Vielleicht ist das nur irgendwie bei der PS4 so. Aber die haben sich dann da, glaube ich, schon darauf eingestellt, dass man eben dieses Spiel eben für Speedruns nutzen kann. Und wahrscheinlich geht das auch super, weil ein Teil, der mich ein bisschen wahnsinnig gemacht hat, war die Steuerung. Ich glaube, dass es beabsichtigt ist, dass sie zumindest auf der PS4 ein bisschen träge ist manchmal beim Springen. Oder du kannst halt nicht so richtig abschätzen, wie diese Umlaute jetzt sich, also wie die springen werden oder nicht. Manchmal braucht man Anlauf, manchmal nicht. Und meine persönliche Präferenz ist, dass mich sowas wahnsinnig macht. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass sie das so gemacht haben, weil sonst wäre es wirklich zu einfach. Ein bisschen mehr, bisschen gemein sein in der Steuerung ist vielleicht auch ein Feature.
Das stimmt schon, also weil du hast halt keine so eine klassische Jump-and-Run-Steuerung, dass du halt die Figur teilweise wirklich pixelgenau manövrieren kannst, sondern es ist halt oft so eher ein bisschen schwammig und du dotzt halt so durch die Level durch und kannst dich dann auch von Oberflächen nochmal so zurückfedern und dann kannst du ja den Doppelpunkt mehr oder weniger nochmal um die eigene Achse drehen und je nachdem, wie du aufkommst, springt er auch anders wieder oder dotzt wieder anders zurück und so. Also ich glaube so, das ist beabsichtigt, dass da so ein gewisses Zufallselement dann auch schon mit drin ist und du dann schon versuchen musst, halt dich auch irgendwie so in der richtigen Drehung so schauen, dass du so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt das so drehe, dann dotze ich in die andere Richtung wieder ab und so. Das soll, glaube ich, so sein. Aber ist vielleicht auch tatsächlich, wie du sagst, dass es nicht ganz so einfach ist dann. Und ja. Fand ich jetzt aber nicht so frustrierend.
Ja, ich glaube, das ist, weil ich sehr ungeduldig bin bei sowas. Das habe ich wieder gemerkt durch dieses Spiel, dass ich einfach, dass ich nicht gut abwarten kann. Ich bin auch sehr, sehr schlecht in Stealth-Spielen, weil ich immer nach vorne preschen muss und dann. Das ist natürlich schlecht, wenn man vielleicht erstmal taktisch zum Beispiel abwarten muss, ob man unter einem Hindernis unter so einer Presse irgendwie durchkommt. Also nein, ich muss da jetzt durch, aber du musst warten. Nein! Und ich glaube, das ist bei mir persönlich so ein Ding. Aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, dass, also selbst ich habe da nicht das Gefühl gehabt, dass man da Stunden dran verbringen muss, vor einem Hindernis irgendwie rumzueiern.
Also was mir gerade noch auffällt, ist kein Super Meat Boy oder sowas, wo man wirklich an teilweise bestimmten Leveln einfach wirklich verzweifelt, weil du punktgenau, sekundengenau manövrieren musst und das hat's nicht.
Ah, das wäre nichts für mich. Ja. Das macht mich schon wahnsinnig beim Zuhören. Es gab auch bei dem Pixel-Level, also ganz am Ende gab es einen sehr schönen kleinen Gimmick und zwar war es dann für kurze Zeit war man in so einem Breakout-Level. Also, oder heißt das so? Dieses ja, super alte Spiel.
Ja, es gab ein Breakout, es gab ein Asteroids-Teil.
Ah, okay, weil da bin ich dann noch nicht dran.
Ach so, genau. Und es gibt, glaube ich, auch ein Tetris-Teil dann nochmal in dem Ding. Ja, genau.
Ach, toll.
Also da musst du dann zwar nicht Tetris spielen, sondern die Balken kommen von alleine von oben runter, aber du musst dann halt schauen, dass du über diese Balken nach oben springst, und dann, weil du nämlich dann oben aus dem Tetris-Level mehr oder weniger raus musst und
Okay. Aber sowas, also solche Kleinigkeiten, auch irgendwie so Soundtracks, also jetzt bei diesem Alpen-Level mit der Schweiz, wo du den Lawinen entkommen musst, weil die Musik auch so ein bisschen James Bond-mäßig, habe ich mir eingebildet. Und das fand ich schön, man hat halt gemerkt, dass da Leute dran gesessen haben, die eine Affinität zu diesem Thema hatten und vielleicht auch einfach nicht ganz trocken oder stur irgendwie sich an dem Spiel abgearbeitet haben, sondern da auch, Geschmack bewiesen haben.
Also, gut, dann bin ich ja sehr beruhigt, dass du am Ende dann doch noch meine Einschätzung teilst, weil ich war so ein bisschen enttäuscht, dass du am Anfang gesagt hast, so, Das ist ja voll langweilig und so.
Ah, das tut mir leid. Ja, ich meine, Teil davon ist halt einfach, dass ich bei solchen Spielen sehr, sehr ungeduldig bin und ich weiß auch nicht, was es ist. Ich glaube, ich bin dann so aktionistisch und kann da nichts abwarten. Und das war dann halt so kombiniert mit den etwas düsteren Leveln am Anfang. Und am Ende dachte ich halt so, hey, also Mann, das ist so schön bunt geworden und so einfallsreich. Und ich konnte, also so, je mehr es in die Moderne ging, desto mehr konnte ich halt auch mit dem Wissen, mit der Theorie da irgendwie was anfangen. Also es ist nicht so, dass der andere Teil dann irgendwie so langweilig war, aber vielleicht ist es nicht mehr ganz so abstrakt. Mhm. Weil, ja, wenn du halt irgendwie von Königshäusern oder vererbten französischen Familienunternehmen, Druckerfamilien liest, dann wirkt das alles vielleicht ein Ticken weiter weg und auch ein Ticken abstrakter.
Ja, weiß ich absolut, was du meinst. Also hinten raus wird es einfach interessanter, nimmt mehr Fahrt auf, weil dann auch die Level ein bisschen abwechslungsreicher sind. Und wie gesagt, man freut sich dann halt, wenn man die Asteroids-Anspielung entdeckt und so. Und dann, wie gesagt, dann kommt ja auch noch so ein bisschen Game-Kultur da noch mit rein, Game-Historie, ja, genau. Und so. Und da wird es dann einfach ein bisschen flotter und unterhaltsamer, ne? Und genau. Das stimmt schon, ja. Gut, die PC-Leute und iOS- und Android-Leute haben natürlich jetzt das Glück, dass das Ganze dort schon ein bisschen billiger geworden ist, weil es da halt schon so alt, in Anführungsstrichen, ist. Auf der PS4 und der Vita kostet es, glaube ich, was habe ich bezahlt? 7,99 oder sowas.
Ja, genau.
Oder ich habe, glaube ich, sogar als PS Plus-User kriegt man es sogar noch irgendwie ein paar Prozent billiger und dann kommt so ein ganz komischer Preis raus, so 7,49 Euro.
Ja, oder sowas.
Nee, genau. Sowas ganz Krummes irgendwie. Deswegen, aber in dem Bereich bewegt sich das. Also wir reden hier wirklich über Beträge von unter 10 Euro deutlich. Ja. Und dafür ist es auf jeden Fall ein Blick wert. Weil es, wie gesagt, einer der seltenen Vertreter, und ich finde, es soll es viel öfter geben, von Spielen ist, indem man auf eine spielerische Art trotzdem noch irgendwas lernt, ohne dass es irgendwie aufdringlich wirkt. Also ohne dass man sich jetzt denkt, so, das ist aber jetzt Holzhammer, jetzt wollen sie mir hier irgendwie noch was beibringen und ist das schlimm, sondern es hat so hier das richtige Pacing zwischen immer wieder ein Stück spielen. Man hat auch den Vorteil, wenn man nur spielen möchte, man muss diese Sachen zwischendrin nicht lesen. Die werden einfach dann freigeschaltet und man kann sie jederzeit dann im Pausemenü dann dort nachlesen. Also
genau. Also ich glaube, es gibt auch nie irgendwie vor, etwas anderes sein zu wollen als das, was es ist. Also es geht halt um Typografie und wenn man diese ganzen Kapitel zum Lesen weglässt, dann ist es halt ein Jump'n'Run mit Typografie thematisch angepassten Leveln und ansonsten hast du halt dann irgendwie was gelernt und kannst es irgendwie zum Auffrischen über dein Wissen über Typografie benutzen. Also ich finde es ziemlich transparent in dem, was es sein will.
Mhm. Gut, alles klar. Dann, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Ponyhof-Buch, wenn das jetzt gerade frisch rausgekommen ist.
Danke.
Und dann bleibt's diesmal hoffentlich dabei, dass wir uns nicht erst irgendwie in 3 Jahren wieder hören, sondern in kürzeren Abständen nochmal.
Ich freue mich immer, wenn ihr mich einladet.
Alles klar. Danke, ciao.
Okay, tschüss.